Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Spielereien. Das ist der liebe Justin Hornbach und natürlich der
Fabian Ratzak. Servus Justin, servus alle Zuhörer.
Und der
Robin Willig. Moin.
Ich grüße euch moin, alle moin. Drei. Versammelt in dieser Runde. Der Fabian ist wieder zurück. Yes. In der letzten Folge war er noch in seinem wohlverdienten Urlaub.
Nix da Urlaub, ich habe gearbeitet. Ich konnte nur nicht podcasten, aber ich musste arbeiten tatsächlich.
Ach so, du siehst so erfrischt aus, du siehst so erholt aus.
Täuscht. Ich bin gerade dabei, wieder ein bisschen abzunehmen von dem ganzen Winterspeck.
sieht man dir. Ich glaube, du warst auch beim Friseur, oder?
Ja, ich habe mal meinen Bart ein bisschen gestutzt.
Ja, das sieht man. Nicht schlecht. Schick, schick. Also der Fabian ist frisch und erholt, angeblich. Wir auch. Obwohl wir uns jetzt unseren Kopf zerschlagen werden und mal in die wunderbare Welt der Musiktheorie eintauchen werden. Denn wir hatten auf unserem Discord-Server, den Link dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes, hatten wir eine kleine Diskussion, oder nicht keine Diskussion, sondern eine Konversation mit unseren Zuhörern. Ein bisschen gesprochen, was könnte so die nächsten Folgen ergeben? Und der Robin hat auch mal den Vorschlag gebracht, lasst uns doch mal ein bisschen über Theorie reden. Warum? Wieso kamst du da drauf, Robin? Was war dein Impuls dafür, sich zu denken, hey, lass doch mal mit Let's Talk Guitar über ein bisschen Musiktheorie reden?
Ja, hauptsächlich, weil ich dieses Jahr mich da mal ein bisschen reinfuchsen will. Mir fehlen halt so theoretische Grundlagen, Akkordbildung, wahrscheinlich auch einige Tonleitern und all so ein Kram. Und ihr erzählt immer so wilde Sachen, die ich nicht verstehe. Sie klingen wahrscheinlich super gut, aber ich würde halt gerne wissen, was ich höre, was das in der Theorie auch so bedeutet. Einfach um halt das Know-how so ein bisschen zu haben, um mitreden zu können natürlich auch. Aber für mich auch vielleicht, um Dinge einfacher basteln zu können oder so. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, was ihr so zu berichten habt.
Grundlagen der Theorie.
Erstmal. Ja, genau. Ich meine, es ist eine Reise. Eine Reise, die wir definitiv in einer Stunde Podcast nicht komplett irgendwie füllen können. Aber was wir hier jetzt mal versuchen werden, ist mal eben eine Einführung in diese Reise. Worauf sollte man achten? Was ist wichtig zu lernen? Worauf sollte man sich fokussieren? Worauf fokussiert man sich ganz gerne zu viel, obwohl es in eine falsche Richtung geht? Es gibt auch gewisse kleine Fallen in der Musiktheorie, die man beachten muss. Das war auch ganz interessant, weil daher kam auch ein bisschen das Thema. Robin hatte mir zum Beispiel ein kleines Riff geschickt, was er selber geschrieben hatte und wusste nicht ganz theoretisch, wie kann man das zuordnen. Und da haben wir gemerkt, okay, er denkt da in eine falsche Richtung und dass wir hier jetzt mal so ein bisschen aufklären, was sind das eigentlich für falsche Richtungen, was ist eigentlich die richtige Richtung. Da gehe ich dann mal direkt als der Fragesteller wieder zu unserem lieben Fabian, unserem Meisterpädagogen hier in der Runde.
Gottes Willen.
Wenn jetzt zum Beispiel ein Schüler ankommt, ey, ich möchte jetzt Musiktheorie lernen, mir geht's auf den Sack, dass ich hier nichts verstehe und wie Robin auch schon erwähnt hat, hier im Let's Talk Guitar ständig über Substitutionen und Lüdichkreuz B7 redet und
was ist
den ganzen
das?
Anderen Kram, Tritonus, der ganze Schissel. Wie fange ich dann? Was würdest du so einem Schüler raten, Fabian?
Also die erste Frage, die ich ihm stellen würde, ob er sich generell schon mal mit Notenlesen auseinandergesetzt hat, aber nicht im Sinne von, okay, Notenschrift jetzt lesen. Aber was für mich super wichtig sind zum Beispiel rhythmische Werte. Und zwar die Basic-Dinger. Ganze Noten, halbe Noten, Viertelnoten, Achtelnoten. Dass das erstmal so ein bisschen verstanden wird, worum es da geht, wie lang ein Takt ist und so weiter und so fort. Also wirklich absolute Grundkenntnisse, die aber viele tatsächlich nicht drin haben. Ne? Fällt mir zumindest auf. Gerade so jemand, der jetzt sagt, okay, ich möchte mich mit Theorie auseinandersetzen, haben die meisten erstmal ein Bild von Tonleitern. Ja. Ne? Wie funktionieren Tonleitern? Ich will damit improvisieren, ich will damit geile Solis schreiben und hin und her. Und da fange ich natürlich, also wenn es jetzt darum geht, um diese Harmonielehre-Geschichte, fange ich grundsätzlich immer mit der C-Dur-Tonleiter an. Ich fange damit an, okay, wie ist die aufgebaut? Ganztonschritt, Halbtonschritt und so weiter und so fort. Und in der ersten Stunde mache ich das dann auch tatsächlich so. Ich erkläre das dann mit den Ganz- und Halbtonschritten, können wir gleich auch mal machen, wie das aufgebaut ist. Und dann lasse ich den Schüler erstmal mit den Leerseiten quasi jede Tonleiter dahin bildend ausführen. Ne? Mhm. Damit man einfach erkennt, okay, ah, das ist E-Dur auf der tiefen E-Seite. Wenn ich die Ganz- und Halbtonschritte benutze, habe ich E-Dur, das gleiche auf der A-Seite. Das ist manchmal auch ein bisschen tricky, weil viele noch die andere Tonart dann im Ohr haben und versuchen, das dann da irgendwie anzupassen. Mhm. Ne? Und solche Geschichten halt. Das ist so das Erste, was ich machen würde. Ich weiß nicht, wie du das machst.
Doch, quasi genauso. Ah, okay. Also vor allem meine große Erfahrung, die ich hier habe, war aus den 4 Jahren, wo ich in der Gesamtschule ja auch Musik unterrichtet habe. Und da war das auch nochmal ganz spannend, weil du halt Leuten Musiktheorie beibringst, die halt kein Instrument spielen und eventuell noch nie ein Instrument in ihren Händen gehalten haben. Also, und da habe ich große Erfolge mit gehabt, auch durchaus. Ich erinnere mich an eine 9. Realschulklasse, die echt fit in Musiktheorie waren, obwohl da viele dabei waren, die noch nie Musik gemacht haben. Jetzt ist die Frage, wie kann das denn funktionieren, dass Leute gut Musiktheorie sind, wenn sie noch nie Musik gemacht haben, wenn sie kein Instrument spielen, wenn sie gar keine Grundlagen dort haben, keine Praxis und keine Gehörgrundlagen, ja, weil Theorie, und das ist das Schöne, finde ich, an Theorie, in seinem Kern erstmal Mathematik einfach rein ist. Reine Struktur, reine Systematik. Wie du es schon vorhin angesprochen hast, so mache ich das auch, dass ich bei einer Durtonleiter uns erstmal die Halbton- und die Ganztonschritte anschaue. Das macht man halt erstmal mit der C-Durtonleiter, weil wir dort erstmal keine Vorzeichen haben. Das heißt, es ist ein bisschen einfacher zu lesen. Ich benutze auch, wenn ich Musiktheorie unterrichte, zum Beispiel, ich benutze keine Notenschrift. Ich benutze Noten, aber keine Notenschrift.
Das mache ich
benutze
auch.
Noten in Form von Alphabet.
Ja.
Weil das halt viel einfacher zu verstehen ist, weil das Notenlernen, das ist durchaus wichtig, das haben wir auch hier schon besprochen in dem Podcast mal. Das ist von Relevanz, wenn es halt darum geht, mit anderen Musikern zu spielen oder wenn du schon ein bisschen weiter bist. Aber wenn du am Anfang bist von der Gitarre oder generell am Anfang von deinem Instrument und gerade bei der Gitarre ein Instrument hast, wo Noten nicht wichtig sind, also die normale Notenschrift nicht wichtig ist, sage ich mal, dann verwirrt das oft schnell ein, wenn du dann damit dann, okay, jetzt müssen wir erstmal lernen, so sieht das C aus und hier haben wir den Schneemann und hier haben wir F-A-C-E und
ja, genau,
den ganzen Kram. Ich kenn's doch alles aus der 5. Klasse, was ich da unterrichten musste. Da macht es dann Sinn, erstmal das mit den Buchstaben einfach zu machen, weil es ist einfacher zu lesen.
Ja.
Und das Schöne ist dann nämlich, wenn man verstanden hat, okay, die C-Dur-Tonleiter ist so aufgebaut, die hat ihre Halbtonschritte dort und dort und dort. Mit Recht, das können wir gleich mal uns auch mal angucken. Mhm. Du kannst dieses Prinzip dann übertragen auf jeden Grundton. Und das ist das Schöne.
Ja.
Eine Dur-Tonleiter, eine C-Dur-Tonleiter ist eine C-Dur-Tonleiter aufgrund dem Verhalten der Halbton- und der Ganztonschritte, dass an einer bestimmten Position die Halbtonschritte und an einer bestimmten Position die Ganztonschritte sind. Deswegen ist eine Durtonleiter eine Durtonleiter. Wären die Halbtonschritte woanders, ist es keine normale Durtonleiter mehr. Und dann kannst du es anwenden auf C, auf E, auf F, auf Fis, auf G etc. Lass uns da nochmal reingehen.
Ja.
Wo sind denn, weil ich habe eine gute Idee. Wir machen das jetzt mal so, wir gehen das jetzt mal rein und dann stelle ich dem Robin, der ja am Anfang steht,
genau,
mal eine kleine Übung, eine kleine Aufgabe, die unsere Zuhörer nämlich auch gemeinsam machen.
Ja, sehr gut.
Aber dafür, Robin, ganz kurz, hast du eventuell einen Zettel und einen Stift gerade bei dir liegen? In der Nähe?
Zettel und Stift.
Dann würde ich es unseren Zuhörern auch mal raten. Nehmt euch auch mal einen Zettel und einen Stift zur Hand. Schreibt ruhig ein bisschen mit. Macht das vielleicht nicht, wenn ihr gerade im Auto fahren seid, sondern am besten, wenn ihr zu Hause seid.
Das dann natürlich kurz rechts fahren auf den rechts ranfahren auf den Rastplatz und dann.
Genau. Auf die Notfallspur einfach drauffahren und wenn irgendwann ein kaputtes Auto
ankommt,
sagt, wir müssen hier hin, dann sagt ihr, aber ich muss Musiktheorie machen, ist jetzt halt wichtiger, sorry Boys.
Tut mir leid, Budi.
Jetzt zur Polizei
mein hin. Stift ist natürlich leer.
Tut mir leid, Budi. Ist nicht so schlimm.
Hey Leute, Robin hier. Bevor wir loslegen, haben wir noch was ganz Besonderes für euch.
Genau, denn unser Partner Thomann unterstützt heute die Show und dafür einen mega fetten Dank.
Thomann feiert nämlich sein 70. Jubiläum und hat dazu eine spannende Dokumentation am Start.
In Behind the Passion geht's um die Geschichte hinter Europas größtem Händler für Musikinstrumente und Equipment.
Yes, sie zeigen, wie aus einem kleinen Dorf namens Treppendorf eine Erfolgsgeschichte wurde mit Hans Thomann und seinem Team im Mittelpunkt.
Was mich echt beeindruckt hat, es geht um die Leidenschaft für Musik und darum, wie sie Menschen verbindet und glücklich macht.
Wenn ihr Musik und Gitarre liebt, müsst ihr das unbedingt sehen.
Die komplette Doku gibt's jetzt auf dem YouTube-Kanal Thomann Music und ist seit dem 6. Dezember online.
Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Schaut rein, es lohnt sich.
Und jetzt geht's zurück in die Folge.
Mülleimer.
Deswegen, Fabian, klär uns doch mal auf. Wo sind denn die Halbtonschritte in einer Dur-Tonleiter?
Also, ich mach's mal anders. Ich erkläre erst mal, wie die Tonleiter aufgebaut ist. Also, wir haben einen Ganztonschritt, das heißt von C zu D. Dann haben wir wieder einen Ganztonschritt von D zu E. Und jetzt kommt der Halbtonschritt E zu F. So, dann kommt wieder der Ganztonschritt E zu A. Dann haben wir wieder einen ganz.
Moment, was?
Ach, sorry, F zu G, ja, sorry. F zu G. F zu G, wieder Ganztonschritt. Und dann haben wir wieder G zu A, Ganztonschritt. Dann haben wir, da müssen wir aufpassen. Dann haben wir A zu H. War ich da schon?
Nee, da war es noch nicht. Ganztonschritt.
Genau, A zu A, Ganztonschritt. Und dann haben wir den Halbtonschritt von H zu C. Also wir haben Ganzton, Ganzton, Halbton, Ganzton, Ganzton, Halbton.
Nee, Ganzton,
Ganzton, Ganzton,
ja, Ganzton, 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 Halbton.
So, jetzt aber, meine Güte.
Beziehungsweise, wenn man das, und deswegen rate ich den Leuten, schreibt euch mal von links nach rechts mit ein bisschen Platz eben die Buchstaben C, D, E, F, G, A. Und jetzt könnte man streiten, D oder H, ja, ist okay. Eigentlich jetzt erstmal unwichtig. Macht ruhig B hin und dann C. Und dann schreibt ihr da drüber Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Dann haben wir direkt die Intervalle dabei.
Und dann könnt ihr halt eben auch direkt sehen, in welchen Zahlen, in welcher Reihenfolge zum Beispiel die Halbtonschritte kommen. Ich merke mir sowas zum Beispiel immer ganz gerne mit. Überall sind Ganztonschritte, bis auf, wenn du vom dritten zum vierten Ton gehst, da ist ein Halbtonschritt. Und wenn du vom siebten zum achten gehst, ist ein Halbtonschritt.
Korrekt. Also EF okay. Und HC.
Richtig.
Genau.
Oder BC.
HC oder BC, ja.
Oder BC.
Das ist so ein bisschen die erste Falle, in die ganz gerne Leute reintappen. So, die Halbtonschritte sind dort, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil sich das Musik historisch einfach so entwickelt hat. Das hat viel damit zu tun, dass halt einfach eine bestimmte Tonleiter an einem bestimmten Zeitpunkt deutlich verstärkt benutzt worden ist und sich halt einfach als die Stammtonleiter etabliert hat in verschiedenen Kompositionen. Hat auch was damit zu tun, dass das ist dann Musiktheorie, es hat viel damit zu tun mit dem wohltemperierten Stimmung von Bach und dem wohltemperierten Klavier. Da fing man nämlich dann an, weniger in den Kirchentonleitern zu denken, weil man in der Lage war, mehr zu modulieren in andere Tonarten, weil früher konntest du halt ein Instrument, da konntest du ein C-Dur spielen, du konntest vielleicht auch noch ein G-Dur und F-Dur spielen, das sind Tonleiter, die sehr nahe sind, wo ein Ton anders ist, aber je weiter du dich entfernt hast oder je weiter man quasi den Quintenzirkel auseinandergeht, desto schlechter klang das, weil halt eben die Stimmung damals noch nicht so gebaut war. Und dann kam wohltemperierte Stimmung und dann haben sich mehr und mehr eben die Dur-Tonleiter etabliert als die Standtonleiter. Und weil vieles davon auch tatsächlich dann vor einem Tasteninstrument, also vor der Orgel und vor dem Klavier vor allem, weil das Klavier ist ja relativ jung noch so gesehen, entwickelt hat, hat sich dann die Tasten von der Orgel und von der Klavier angepasst an diese Tonleiter und deswegen ist zwischen E und F und H und C auch keine schwarze Taste. Weil halt einfach gesagt worden ist, das ist die Stammtonleiter, da haben wir eh den Halbtonschritt, also haben wir dort keine schwarzen Tasten. Die Bezeichnung E ist und Fes gibt's dennoch auch. Und es gibt auch Töne dazwischen natürlich, das ist halt im Instrumenten abhängig. Ein Geiger zum Beispiel, der hat da sehr große Unterschiede noch. Für den ist das noch ein bisschen diverser als auf dem Klavier oder für uns Gitarristen halt. Aber so kann man das erstmal grob sagen. Da gehört noch viel Detail dazu.
Ja.
Aber so
aber
kann
geht
man das
erstmal um die Grundlagen
grob sagen.
Auch noch so die
genau. Aber weil das ist so das, was die ersten Leute fragen, so, aber vor allem wenn sie eine Klaviatur sehen, warum ist da keine schwarze Taste dazwischen? Für uns Gitarristen, ja, wir müssen halt einfach wissen, E auf F ist ein Bund. Und B auf C ist auch ein Bund dazwischen, aber eben G auf A, F auf G, das sind immer zwei Bünde. Das ist das Schöne an Gitarre, da siehst du halt die Halbtonschritte und die Ganztonschritte halt so gut.
Ich habe das jetzt total visualisiert auf dem Griffbrett mit Barres.
Ist doch super.
Und es hat total Sinn, ja.
Ja.
Es ist so einfach, jetzt, wenn man es einmal aufgemalt hat.
Genau, auch ein wichtiger Punkt. Yeah. Frage an dich, Justin, wenn du jetzt Theorie unterrichtest, hältst du es sehr an der Gitarre oder machst du es quasi erstmal ohne Instrument, mehr oder weniger?
Ich mach schon, also wenn ich es mit Gitarristen mache, mache ich das schon sehr an der Gitarre. Ja. Also quasi der Next Step, nächste Übung wäre das, was du auch schon gesagt hast. Man nimmt sich die Leerseiten und geht da halt mal dann die Halbtonschritte und die ganzen Schritte entlang und danach dann vielleicht nicht starten bei einer Leerseite, sondern bei einem gegriffenen Ton. Aber weil, wie gesagt, die Halbton- und Ganztonschritte sind halt super zu visualisieren auf dem Griffbrett, weil ein Ganztonschritt sind zwei Bünde, ein Halbtonschritt ist ein Bund. So, boom, fertig.
Fertig
das
auch.
Ist halt echt das Angenehme.
Ja, ja, das ist ja tatsächlich so.
Das ist das Angenehme.
Das ist so einfach.
Und ich, das ist so ein bisschen Geschmackssache auch vielleicht, wo man herkommt. Wenn jemand jetzt vielleicht viel Klavier gespielt hat, ist es vielleicht einfacher, das aus einer Piano-Perspektive zu betrachten. Aber ich zum Beispiel, ich habe immer schon gitarristisch gedacht.
Ich auch.
Und mir hat das auch, das hatte ich in der letzten Folge erwähnt, auch schon viel geholfen. Jetzt zum Beispiel früher in der Schule, irgendwie beim Abitur, Musikunterricht, da hatten wir auch schon Intervalle. Und da hat der Lehrer gefragt, ja, was ist denn die kleine Sechste vom E? Und dann alle haben sie gezählt, die Halbtonschritte, weil Intervalle lernen halt die meisten, die kein Instrument spielen, mit diesen Halbtonschritten auswendig. Kleine Sechste, das ist dann, sind dann so und so viele Halbtonschritte und haben da erstmal gezählt. Und ich habe einfach überlegt, okay, hier ist mein E.
Ja, ja, genau.
Hier ist der Finger mit dem kleinen Sechste, bumm, fertig. So. Zack. Und ich habe die Note. Da muss man zwar ein bisschen auf die enharmonische Verwechslung achten, aber das ist ja auch nochmal
gut. Guter Punkt auch. Das ist zum Beispiel das nächste, was ich beibringen würde, anhand der C-Dur-Tonleiter, Intervalle, weil ich finde Intervalle so. Für mich mit eins der wichtigsten Sachen, gerade wenn es dann hinterher um Spielen über Changes geht oder ums Komponieren und so weiter und so fort, damit man wirklich auch einmal visuell und natürlich auch, dass man auch lernt zu hören, okay, wie klingt denn jetzt eine Quinte oder wie klingt eine Terz und so weiter und so fort.
Ich hätte noch einen Step dazwischen. Aber okay,
Robin, erstmal.
Herr Lehrer, was ist ein Intervall?
Ah, genau. Guter Punkt. Justin, magst du
alles? Das ist der Abstand von zwei Tönen und deren Korrelation zusammen.
Genau. Es gibt aber auch ein melodisches und ein harmonisches Intervall. Auch da sollte man unterscheiden können.
Oh, okay.
Melodisches Never heard about that. Ja, melodisches Intervall sind quasi zwei Töne hintereinander gespielt.
Ah, okay.
Harmonisch ist halt zusammen, zur selben Zeit.
Zusammen gespielt. Okay. Den Step, den ich dazwischen noch machen würde, weil ja, ich würde auch relativ schnell, wenn es um Theorie geht, würde ich auch vielen raten, relativ schnell in die Intervalle zu gehen, weil die Intervalle erklären sehr, 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 sehr viel in der Musik. Aber bevor ich dahin zum Beispiel gehen würde, mache ich das ganz gerne so, dass ich Aufgaben gebe. Und eine Aufgabe ist zum Beispiel, dass ich dann die Schüler versuche, mit einem Blatt Papier und mit diesem System der Durtonleiter, dass wir wissen, okay, die Halbtonschritte sind bei 2, 3, jetzt wollte ich schon zu Moll gehen, bei 3, 3, 4, 7, 8, dass ich dann zum Beispiel sage, okay, konstruiert mir mal die E-Dur-Tonleiter, konstruiert mir mal die A-Dur-Tonleiter. Und dann müssen sie nämlich dann schon anfangen, mit was zu arbeiten, was für das Blatt Papier, für die Theorie erstmal wichtig ist oder erstmal relevant wird, das sind die Vorzeichen. Dass man halt dann nämlich anfängt zu verstehen, okay, wenn ich jetzt, lass uns das doch mal mit Robin jetzt machen. Robin, genau. mach uns doch mal auf dem Blatt Papier jetzt vor versammelter Mannschaft und vor allen Zuhörern.
Jetzt mach doch mal deine Aufgaben, Robin.
mach doch mal die G-Dur-Tonleiter.
Ja.
Mit dem G-Dur. System. Du fängst bei G an und du weißt, bis auf zum dritten, zum vierten Ton und zum siebten und zum achten Ton hast du eigentlich Ganztonschritte. Und dort sind die Halbtonschritte.
Okay, also dann wäre in dem Fall G-A wäre ein Ganzton.
Ja.
Sehr gut.
G, A, H, C, ein Halbton.
Achtung, jetzt hast du schon einen übersprungen.
Was?
Einer fehlt dazwischen.
Einer fehlte. Du bist gerade G, A und dann H, C gegangen. Ja. Aber was ist denn mit A, H?
A was?
Aha.
A, B, A, H.
G, A, A, H.
G, dann A, dann B.
Genau.
Ach so, ja,
du grade, B. Was du gerade gemacht hast, war G auf A. Und dann wolltest du direkt B auf C gehen. Und dann hast du den Sprung A auf B zum Beispiel übersprungen.
So wie ich das vorhin gemacht habe.
Ja.
G, A. A, B.
Mhm. Ja, genau. So einen ganzen Schritt, ja.
Ich schreibe mir das mal auf.
G, ja, schreib A. das mit, unbedingt, genau.
Warte. Ich hab sogar noch einen Tipp. Ich hab noch einen Tipp. Mach das mal folgendermaßen. Schreib mal alle Buchstaben in der Reihenfolge auf. Ja. Einfach mal G bis G.
Stimmt.
Ab dann hast du die nämlich schon mal fix. Einfach von G bis G mal die Buchstaben in der Reihenfolge einschreiben. Es wird dann eine Sache verändert werden. Der Fabian weiß natürlich auch schon welche. Aber dann hast du da schon mal die Übersicht. Und dir kann da nämlich eine Sache nicht passieren, die ganz gerne Leuten passiert. Und zwar gibt's eine Regelung in der Musiktheorie, wenn man Tonleitern, wenn man heptatonische Tonleitern, also Tonleitern, die auf sieben Töne basieren, aufbaut, ist du musst jeden, ich nenne es immer so,
jeder
du musst
muss da jeden sein.
Genau, jeder Buchstabe muss einmal da vorgekommen sein. Kein Buchstabe darf übersprungen werden, kein Buchstabe darf doppelt vorkommen. Das löst nämlich dann oft schon ganz viele Probleme, vor allem wenn man in gleich noch einen anderen Bereich reingeht. Das löst dann aber schon einiges. Deswegen schreibt euch, wenn ihr Tonleitern konstruiert, schreibt euch echt erstmal die Buchstaben hin und dann diese Vorzeichen, über die wir gleich reden.
Also einfach G, A, B, C, D, E, F, G.
Genau. Jetzt gehen wir mal, durch.
G, A der Ganztonschritt.
Sehr gut.
Der B, C der Halbtonschritt.
Bist zwar richtig, aber du hast jetzt einfach von, wie du es machst, schon wieder einen Sprung übersprungen.
Jeder Ton muss einmal vorkommen.
Nicht gerade.
Schau mal, jeder Ton ist einmal vorkommen.
Schau mal, du hast den Step gemacht, G auf A. Ja?
Ja.
Und dann bist du auf B auf C gegangen. Aber was ist denn mit A auf B?
Ach, das ist auch ein Schritt.
Ja, natürlich.
Ja. Jeder Ton muss ja einmal vorkommen.
Ja. Du musst von jedem Ton quasi einmal starten.
Also das heißt, B, C, C, D.
Genau.
Also so.
Genau. Ja.
Ach, die zählen da mit rein.
Ja, klar.
Okay, also, dann ist es ja, dann ist das ja G, A. Dann habe ich einen Halbtonschritt zwischen A, B.
Nee, das wäre ja dann 2 auf 3. Du hast ja den Halbtonschritt
zwischen G ist dein erster Ton. G ist dein erster Ton. Jetzt brauchst du einen Ganztonschritt. Ja. So, dann bist du bei A.
Genau.
Jetzt brauchst du von A auf einen Ganztonschritt. Das ist wieder B.
Und dann habe ich von B auf C den Halbtonschritt.
Perfekt.
Genau, von Mach langsam. Weil B ist jetzt dein dritter Ton. Genau. Und wir haben den Halbtonschritt zwischen dem dritten und dem vierten Ton. Genau. Ja, B ist der erste,
springt A ist der zweite.
Genau, quasi.
Also
so, genau. Das heißt, du bist B auf C war zu der Halbtonschritt. Genau,
der Halbtonschritt das schreibt doch so, korrekt. C auf D ist dann der Ganztonschritt. D auf E sind wir wieder im
D auf E brauchst du jetzt. Ganztonschritt.
D auf E ist ein Ganztonschritt, genau. Ja. E auf F ist der Halbtonschritt.
Ja, jetzt aufpassen. Fabian sagt nichts, genau. Zähl mal nach, ob da jetzt weiterhin der Halbtonschritt ist. Mit der Regelung, die wir hatten. Die Regelung ist, der Halbtonschritt darf nur zwischen dem dritten und dem vierten und dem siebten und dem achten Ton sein. Der Rest muss Ganztöne sein.
Ist verschoben irgendwie.
Genau, ist sehr verschoben. Gut. Das heißt, zwischen E und F wären welche Zahlen?
Warte mal, ich mache mir mal Striche. Ganz, das ist ja abgefahren. Halb, zack, E, F. Also zwischen E und F oder ist der
ist ein Ganztonschritt. Weil was ist E für eine Zahl? Von G aus gesehen dann?
6.
Ja, richtig. Ja. Ich muss das gerade selber gezeigt haben. Ja, genau.
Okay, dann
genau,
habe ich aber nochmal einen Halbtonschritt von F auf G.
Ja, genau, aber hättest du ja keinen Halbtonschritt. Aktuell hast du den Halbtonschritt noch zwischen E und F. Stimmt. Und zwischen F und G wäre noch ein ganzer Schritt. Das heißt, du musst da was verändern. Und was wir verändern müssen, schau mal, wenn wir von E aus einen Halbtonschritt weitergehen, wie wir es da ja machen sollen, weil es ist ja die sechste auf die siebte Stufe, da ist ja in der Du-Tonleiter noch der Halbtonschritt. Auf welchen Ton kommen wir denn dann, wenn wir von E aus einen halben Ganztonschritt weitergehen?
Kannst du auch die Gitarre nehmen,
nicht mehr wenn aufs F. Fällt. Genau, wir kommen nicht mehr aufs F, weil das F wäre ja ein Halbtonschritt, weil da ist ja, wie gesagt, keine schwarze Taste.
Ja.
Korrekt, ja, genau, genau. Das F wird zum Fis. Genau.
Ach.
Und dann hast du automatisch was Halbton. Von Fis zu G.
Ja, genau. dann bin ich wieder drin. Auch von
das ist wieder den Halbton, genau.
Genau, genau.
Aber 7, 8 habe ich dann nicht. Achso, das F ist dann gar kein F, sondern ein Fis an der
Stelle.
Ja, genau. Sehr gut. Genau. Das,
ja.
Und das macht
und die kein Guess, das ist halt wichtig. Ne?
Ja,
ja genau. Gut, das wäre die enharmonische Verwechslung.
Ja, genau, aber das ist lustig, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die halt keine Ahnung von Musiktheorie haben, die dann sagen, ja hier, Cis, Moll und dann Guess, Dur. Okay. Es
kommt drauf an, von welcher Seite man.
Nee, also der Fabian hat das schon recht. Wenn man halt diese Regelung hat, dass man jeden Buchstaben, der soll einmal vorkommen, es darf kein Buchstabe doppelt vorkommen, es darf kein Buchstabe übersprungen werden, dann tut sich das von automatisch klären, wo zum Beispiel Kreuze und wo Bs hinkommen. B ist ja das andere Vorzeichen. Ja. Weil wir machen das jetzt mal im Schnelldurchgang. Wenn wir das jetzt mit F machen würden, dann würde man auch hinschreiben.
Stopp. Nein. Lass Robin das machen.
Oh Gott, wollen wir schon mal was machen lassen?
Sie okay, dann, wenn du Lust dann, hast, wenn du Lust hast.
Zeit. Dann, ja, dann nehmen wir uns mal die Zeit, genau, gut. Genau, wir machen dasselbe, wir machen denselben Spielchen, können ja die Zuhörer dann auch machen, genau. Wir haben es ja jetzt mit G gemacht, wir machen dasselbe Spielchen mit F. Ja. Das heißt, schreibt euch erstmal die Buchstaben von F zu F hin.
Also F, G, A, B, C, D, E, F.
Genau. Jetzt gucken wir nochmal mit den halben und ganzen Schritten. Ich gebe noch eine Info dazu fürs Optische. Es gibt zwei Zeichen für Halbton- und Ganztonschritte. Ein Ganztonschritt ist eine eckige Klammer und ein Halbtonschritt ist quasi wie ein V zwischen den beiden Tönen. Das ist die Symbolik für Halbton- und Ganztonschritte.
Also FG, 1, 2, ist klar, ist der Ganztonschritt.
Korrekt.
GA ist der Halbtonschritt.
2 auf 3 ist der Halbtonschritt.
Kann nicht. Das
denn nee, Quatsch, ist ein Halbtonschritt. Ihr macht mich echt kürre.
Das ist das, was du dir merken musst. Also das, wie gesagt, das ist das, was man sich einfach merken muss. 2, 3, 7, 8. Aber machen wir weiter. Ja. Ah, 3, 4, 7, 8. Ei, jetzt sag ich es doch schon falsch. Okay, kann auch passieren. 3, 4, 7, 8.
Also, FG, Ganzton, GA, Ganzton, AB, Halbton, zack, BC.
Ja, Sekunde. Moment, AB ist aber. Warte, genau, und jetzt musst du wieder umrechnen. Jetzt müssen die Alarmglocken hochgehen. AB ist ja eigentlich ein Ganzton, aber so ein Halbton draus gemacht werden, weil ansonsten wäre es keine Durtonleiter, weil in einer Durtonleiter sind die Halbtonschritte immer 3, 4, 7, 8. Und das heißt, da muss jetzt wieder was verändert werden.
Kleiner Tipp, Robin, noch, weil ich kenne das von meinen Schülern. Schreib dir die Formel auf. 2, 2, 1 und dann 2, 2, 2, 1.
Ganzton, Halbton.
Genau, du hast deinen ersten Ton, dann brauchst du den Ganzton, dann hast du den nächsten Ton, dann brauchst du wieder einen Ganzton. Das ist übersichtlicher, weil am Anfang ist es echt so ein bisschen diffus. Da lässt man mal was aus, oder?
Naja.
2, 2, 1, 2, 2, 2, 1.
Ja.
1, 2, 3, 4,
5. 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Es gibt, das sind halt zwei verschiedene Arten, wie man sich das merken kann.
Genau.
Das muss man jetzt halt mir mal dazu sagen.
Aber
Fabian
spannend,
und ich,
ne? Das ist
spannend. Fabian und ich haben da zwei verschiedene Rangs.
Richtig, ja.
Ich bin mehr der Typ, der sagt 3, 4, 7, 8.
Ja, okay.
Das ist für mich einfacher. Fabian ist mehr der Typ, Ganzton, Halbton, Ganzton, Halbton. Müsst ihr halt für euch so ein bisschen herausfinden, was für euren Lerntyp, haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, da auch, ich sag mal, besser ist. So, aber genau, jetzt sind wir wieder auf den Punkt.
Also zwischen A
jetzt,
und
wenn
B?
Wir einfach, wenn wir jetzt einfach A und B hätten, also B ist die weiße Taste, das H, wäre das ja ein Ganzton. Das heißt, wir müssen was verändern, um daraus den Halbton zu machen, weil ansonsten kriegen wir keine F-Dur-Tonleiter.
Dann fehlt nämlich einer. Oder ist doppelt, im schlimmsten Fall.
Naja.
In der falschen.
Also muss ich das, ist das B ein Halbton höher?
Nicht aber höher.
Gibt's ein Biss?
Nee. Es wäre nicht höher.
Warte. Lass Robin ein bisschen danach denken. Höher. Wo da würdest du hinkommen? Das merkst du ja schon Biss. Und dann wäre das ja auch kein Halbtonschritt mehr, weil du gehst ja weiter in die Höhe. Dann wäre das ja ein anderthalb Tonschritt. Und ja, den Ton Gebiss gibt's tatsächlich. Rein theoretisch gibt's den. Ja, klar, es gibt viel mehr, was man nicht weiß, was es als gibt. Nee, aber höher wäre ja in die falsche Richtung, weil dann würdest du ja, wie gesagt, aus dem Halbtonschritt auf einmal den anderthalbtonschritt machen. Du musst in die andere Richtung jetzt.
Gehen wir es nochmal zusammen durch. Ein Ganzton, F zu G. So, da hast du deine 2 weg. Deine erste 2 ist weg. Jetzt kommt die zweite 2. Von G zu A.
Ja.
Richtig?
Das ist nochmal eine ganze, genau.
Genau, jetzt kommt ein Halbton. Jetzt hast du den Ton A.
Wo kommst du hin, wenn du von einem A einen Halbton weitergehst?
Achso, ein Halbton.
Genau, nur ein Halbton.
A ist, oder was?
Egal, aber genau, Achtung, jetzt sagst du A ist, aber was würde passen?
Nee.
Warum ist es das Bess? Ja, doch,
Bess. Ja, okay, Bess. Halt ja, okay, ich hab verstanden, Bess. Verstanden.
Bess. Warum ist es das Bess und nicht das A ist?
Weil du wahrscheinlich von A ja zu dem nächsten, ne, wobei, nee, das ist ja eine halber Ton höher, ist ja das.
Ja, aber was würde dann passieren, wenn du dann da A ist und nicht Bess hinschreibst? Von der Regelung, von der wir gerade noch gesprochen hatten. Welche Regelung hatten Fabian und ich vorhin noch gesagt?
Jeder.
Dass kein Buchstabe
doppelt da sind.
Ach, perfekt. So. Ja, genau.
Sehr gut. Genau.
Da
genau.
Greift das auch schon. Okay.
Ja, ja, also klar, wäre es klar.
Dann noch ein Tipp. Oder ich habe noch einen Tipp.
Ja, oder wie
bei mir ist das immer schwer gefallen. Oder auch im Unterricht ist mir das aufgefallen. Ich verwende grundsätzlich Sharp und Flat. Nicht irgendwie ja. Bass und Cis und diese ganze Scheiße. Aber das ist, da gibt's bestimmt auch dann Streitgespräche mit dem einen oder anderen Kollegen.
Ja, bin ich sag immer voll, Sharp voll und Flat. D'accord mit. Also ich finde das Wichtige ist, natürlich, das ist in so einer Kommunikation. Wenn ich und Fabian, wenn wir reden, wir wissen ja, was gemeint ist. Wenn ich Cis sage, weiß er, geht sie Sharp. Wenn er sie Sharp sagt, weiß ich Cis. Da ist es ja was anderes. Aber ich finde, wenn man es lernt, erstmal wichtig, dass man dass man ein einheitliches System fährt. Welches man fährt, ist, finde ich, vollkommen gleich. Es muss das einheitliche System sein. Mhm. Also ich finde zum Beispiel, du dürftest jetzt auch nicht wechseln zwischen H und B die ganze Zeit. Ja. Entscheide dich für eins. Bleib dann erstmal dabei. Bleib bei, wenn du Bass sagen möchtest, sag Bass. Wenn du Cis sagen möchtest, sag Cis. Wenn du C-Flat sagen möchtest, sag C-Flat. Wenn du D-Flat, Dis, D-Sharp, whatever. Bleib aber bei dem einen System. Mhm. So. Es macht halt
auch
Sinn,
mit, das englische auch System. Auch mit H und so B würde ich das empfehlen. Mein Tipp ist, nimm das B. Weil überall, wo du guckst, gerade man guckt ja dann auch mal hier nach Noten, nach Tabulatur, ist meistens immer...
Ja. Ja, ich würde auch raten, gerade jetzt in der heutigen Zeit, nimmt das Sharp und das Flat, weil...
Es sei denn, man spielt Klavier, da ist es, glaube ich, noch schwer angesagt, ne?
Naja, stimmt. In der klassischen Pädagogik, wir so. In der klassischen deutschen Pädagogik. Ich hatte ja auch schon mal ein Streitgespräch mit einem Lehrerkollegen damals in der Schule über genau so ein Thema, wo ich auch gesagt habe, sag mal, bist du deppert? Halt die Fresse. So, jetzt so nicht. Entschuldigung. Ach, ich werde manchmal immer so vulgär, wenn ich mich so aufrege. Es tut mir ja sehr leid.
Richtig so.
Ein Language.
Gerade raus. Language.
Aber da ging es halt um H und B. Und da kam man an mit, ey, wenn die Schüler hier jetzt B lernen, dann werden sie an keiner Universität genommen. Und ich dachte, was ist denn das für ein Bullshit? Das macht doch nichts aus. Also natürlich, und das ist, Universitäten sind heute alle international.
Ja.
So, aber genau, das war jetzt demonstrativ genau das, was wir zeigen wollten. In der Situation kommt dann jetzt ein B-Vorzeichen hin oder ein Flat-Vorzeichen, weil wir ansonsten, wenn wir da jetzt das Kreuz nehmen würden, wir hätten doppelte Buchstaben. Mhm. Wie gesagt, wir müssen halt die Regeln verfolgen. Das sind halt einfach Regeln befolgen. Regelung ist, eine Durtonleiter ist immer Halbtonschritt bei 3, 4, 7, 8 oder Fabians Variante Ganzton, Ganzton, Halbton, Ganzton, 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 Halbton. Und jeder Buchstabe muss einmal vorkommen, darf nicht doppelt vorkommen, darf nicht übersprungen werden.
Das habe ich übrigens tatsächlich, ganz lustig, musste ich gerade dran denken, damals gelernt, als ich mir das Buch in Vivo Guitar gekauft habe. Weil da steht
ja, genau. Ich glaube, da habe ich das auch her. Ja. Das kann gut, sehr gut sein.
Steht da drin?
Ja. Ich glaube, ziemlich am Anfang auch. Meine ich.
Ja, mit Sicherheit.
Übersprungen, ne?
Nein, ich habe ja noch gar nicht angefangen.
Also, okay.
Gebe ich ja zu, ne?
Genau. Ja, und dann ach so, sorry. Einen wichtigen Punkt finde ich dann, ich würde das mal mit jeder Tonleiter tatsächlich probieren.
Genau.
Jeder Tonleiter. Ich auch grad sagen. Und dann den Quintenzirkel.
Ja.
Ganz wichtig.
Macht ruhig mal den Quintenzirkel. Das wäre mal meine Frage an dich, Fabian. Was hältst du vom Quintenzirkel?
Naja,
Hot Take.
Ich benutze ihn eigentlich nie. Ehrlich gesagt. Auch nicht.
Null. Der ist für uns Gitarristen überbewertet und nicht brauchbar. Allein aus dem Grund, weil die Frage ist, warum braucht man den Quintenzirkel? Der Quintenzirkel ist da ein Visualisierungstool, um zu sehen, welche Tonleitern, welche Kreuze und welche Bass haben.
Genau.
Das ist aber für uns Gitarristen vom Visuellen her nicht relevant, weil unser System, wie wir Tonleitern dann letztens auf die Gitarre übertragen, ein viel mehr haptischeres und deutlich mehr fingerpositionsorientiertes Visualisierungssystem ist. Mhm. Für Pianisten oder für andere Instrumentalisten, Saxophon etc., die wirklich wissen müssen, okay, wenn ich da ein Kreuz habe, muss ich einen anderen Finger hinsetzen, wie ich ihn sonst nicht habe. So, das ist für uns
nicht
so wichtig. Da ist es was anderes.
Ja,
Bestes Beispiel, was ich immer gebe, ist, wenn ich als Gitarrist von G-Dur auf Fis-Dur wechseln möchte, dann ist das, ich gehe ein Bund nach unten. Ja, der genau. Fingersatz bleibt gleich. Hm. Wenn ein Pianist von G-Dur auf Fis-Dur wechseln möchte, da sind das 7 Töne, die anders sind, die er mit anderen Fingern spielen muss. Das ist komplett anderes, komplett anderes Griffbild, komplett andere Fingersatzposition für Pianisten. Das ist für Pianisten ist das die Hölle. Hm, für uns Gitarristen ist das ein Bund nach unten. Das ist das Schöne an der Gitarre. Wir brauchen nicht so wir brauchen jetzt zum Beispiel, was ich in der Uni nie wirklich gebraucht habe oder nie viel gemacht habe, war ein Lick in allen Tonleitern spielen.
Ey, ehrlich gesagt, ich habe das noch nie gemacht. Nie
in, mach den Lick in alle 12
Tonleitern. Warum?
Ja, das, also weil wie gesagt, wenn du einmal den Fingersatz drin hast, so ein riesiger Unterschied, das ist vielleicht ein Unterschied, wenn du im 5. Bund und dann im 17. Bund spielen willst. Das ist vielleicht was anderes. Das macht mal Sinn, so ein bisschen sich auszuchecken. Aber ob ich jetzt einen Lick in D-Moll oder ein E-Moll spiele, wo der Fingersatz in beiden gleich ist, ist erstmal irrelevant. So, ja. So, ist erstmal, wenn du den Fingersatz verschiebst, ist das erstmal egal. So.
Aber ich kann euch sagen, mich hat das schon mit diesem Quintenzirkel ereilt, als ich im Schulorchester gespielt habe und Noten bekommen habe und ich dann rangegangen bin und dachte so, okay, jetzt spielst du so und dann, nee, das passt überhaupt nicht zu dem, was die anderen spielen, habe ich auf die Vorzeichen nicht geachtet. Und das musste ich damals, war mein Lehrer, also Schulorchesterlehrer, der war dann so nett und hat es mir dann umgeschrieben. Ich konnte das gar nicht.
Also zum Transponieren meinst du jetzt und so?
Ja, der hat das dann halt umtransponiert, damit ich da überhaupt mitspielen konnte. Ne? Mhm. Also es hat mich schon ereilt, diese Problematik, aber auch nur dort, sonst nirgendwo.
Das
aber
ist halt, wie gesagt, für andere Instrumente ja, und wenn du vielleicht mit anderen Instrumenten spielst, sollte man gewisses Knowledge darüber haben, was da tonal gerade passiert. Aber wie gesagt, wenn du jetzt vor allem im Erwachsenen-Dasein mit einem Blasorchester auf einmal spielst, dann gehe ich davon aus, dass deine Gitarre schon so weit bist, dass du ein bisschen Musiktheorie kannst.
Naja.
Wie gesagt, eine normalen, als Erwachsener, wie gesagt, nicht wenn du in der Schule reingesetzt wirst. In der Band, in der normalen Band, ja, jetzt, also auch wenn du ein Pianist hast. Wie gesagt, good to know. Ich sag nie, ey, Wissen ist immer Macht. Je mehr ihr wisst, desto besser. Aber das wäre zum Beispiel etwas, wo ich sage, fokussiert euch am Anfang auf andere Dinge, die sind für die Gitarre wichtiger, als dass ihr den Quintenzirkel auswendig
kennt.
Weil den Fehler habe ich nämlich früher gemacht. Ich habe mich hingesetzt, habe einen Quintenzirkel auswendig gelernt. Geh, du alter Eselhulle, Fisch, frische Brötchen essen, Assistenten des Gesangsvereins.
Genau.
Das sind die beiden Sprüche, die da im Quintenzirkel alter drin Esel. Sind. Hole Fisch und frische Brötchen essen,
hast du das gesagt.
Genau,
so habe ich auch mal gelernt.
Ja, stimmt, das geht einmal drumrum.
Genau. Yeah. Und ich habe dann damals, ich habe mit 18 ein super langweiliges Schulpraktikum gehabt im Rathaus Bad Schwalbach, wo ich nichts zu tun hatte. Und da, was ich da zum Beispiel gemacht habe, ich habe mir Excel-Tabellen gemacht, ich habe mir alle Tonleitern da reingeschrieben, die es gibt, in eine Excel-Tabelle. Total unnötig eigentlich, total viel Arbeit, aber ich habe eh zu viel zu tun gehabt, aber hey, ich habe es mal gemacht.
Es kann auf jeden Fall nicht schaden, sowas zu machen.
Nee, aber wie gesagt, nämlich der wichtigere Punkt oder der nächste Step, und da kommen wir auf das, was der Fabian gerade gesagt hat, ist vor allem auf die Intervalle reingehen. Was man noch dazwischen machen kann, ist sich neben der Dur-Tonleiter auch noch, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben, die Moll-Tonleiter anschauen.
Mhm.
Das sind die Halbtonschritte dann natürlich wieder an einer anderen Stelle. 2, 3, 5, 6. Alles Infos, die es auch im Internet gibt. Aber so würde ich dann auch die Moll-Tonleiter üben. Indem ich halt dann eben, so wie ich die Dur-Tonleiter auch mir aufgeschrieben habe und durchgegangen bin, in verschiedenen Tonleitern, in verschiedenen Keys, würde ich das auch mal mit Moll machen. Aber das ist ja eigentlich dann, wenn man die Dur-Tonleiter so vom Prinzip verstanden hat, wie man das anwendet, selbsterklärend.
Ja.
Was dann nicht so selbsterklärend sind halt die Intervalle. Und dann kommen wir dann zu dem Punkt.
Genau, eine Sache, das würde mich noch interessieren, wie du es machst. Du bleibst aber erstmal eine Zeit lang auch bei der Dur-Tonleiter, ne? Oder wechselst du relativ schnell dann auch und zur Moll-Tonleiter und so weiter? Wenn du dem Schüler das erklärt hast, meine ich jetzt.
Da bin ich dann tatsächlich relativ schnell
in der
Moll-Tonleiter. Aber ich muss mal.
Ja, da bin ich ja zum Beispiel anders, aber es ist ja interessant auch zu wissen. Vielleicht macht das ja auch Sinn.
Ja, ich muss doch gerade ganz kurz nebenbei was gucken, das können wir ja on time gerade hier in der Folge machen. Ich muss mich mal kurz schauen, wie viel Uhr wir gerade in Shanghai haben. Ah, okay, wir haben kurz nach 8, sehr gut. Weil mir gerade ein Schüler geschrieben hat, der in Shanghai wohnt. Und ich dachte so, oh shit. Ja, Nee, ich gehe dann auch in Moll mit demselben Prinzip, wie gesagt, dass ich halt schaue, wo sind die Halbtonschritte und baue die auf eine Molltonleiter dann eben auf und gucke, dass die Leute verstehen, okay, das sind auch die Regeln für die Molltonleiter, weil im Prinzip die Regeln sind ja gleich, wisse, wo die Halbton und die ganzen Schritte sind und das halt mit den Buchstaben.
Ja, da bin ich ein bisschen anders, aber gut, das ist ja auch Ansichtssache. Okay. Ich bleibe echt dann ziemlich lange bei der Dur-Tonleiter und versuche die erstmal auszubringen. Mit der ganzen Funktionsharmonik dann, und so, Akkordaufbau,
die Geschichte. Okay, krass,
und dann, wenn
krass,
das sitzt, als erst, dann wechsle ich es. Ah,
krass. Ja, ja. Okay, ja, aber das andere ist ja auch, man cool. wie jeder Pädagoge da anders vorgeht. Genau, genau. Ich mach's. Ja, krass, cool. wenn du auf die Intervalle gehst, Fabian, weil gehen wir mal dahin. Gehst du direkt auf die detaillierten kleinen Intervalle rein? Oder
nein,
machst du erst
ich fange bei der Durtonleiter an, weil hinterher ist es dann eigentlich nur so ein Ableiten daher. Ich fange wirklich an,
okay, Grundton. Was ich schon meine ist, genau, machst du schon direkt, keine Ahnung was, große Septim, große Sechste, oder sagst du erstmal, okay, das ist der Grundton, das ist die Quinte, das ist die Quarte, was für eine Art von Quinte oder was für eine Art von Sechste, ist erstmal egal, einfach, dass ihr
ja, wisst, ich bring's schon richtig bei, also reine Quinte, ne, wie es dann auch heißt, ne, also so mache ich's dann auch, ne, also hast dann halt die Prim, also Prim verwende ich eigentlich nicht, sag dann halt Grundton, ne, dann hast du die große Sekunde, dann hast du die große Terz. Also da lege ich schon Wert drauf. Aber hinterher benutze ich auch nur Kürzel. Ich halte das auch sehr international dann. Ne?
Ja, ja.
Bewusst.
Ja. Weil ich finde, Intervalle ist dann echt so der Punkt, wo ganz viele Fallen und Tappen heraufgehen. Weil die Leute auch verstehen müssen, dass derselbe Tonabstand ein anderes Intervall sein kann. Obwohl es eigentlich auf dem, was wir hören, zwei gleiche Töne sind. Das, was wir vorhin schon mit enharmonischer Verwechslung etc. gesprochen haben. Und das gute Beispiel oder das erste Beispiel, wo man sich damit auseinandersetzt, ist, wenn man halt eben auf die Quinte und die Quarte reingeht und dort halt vor allem das Intervall der verminderten Quinte und der übermäßigen Quarte. Also wir müssen jetzt nicht jedes Intervall hier durchgehen, aber was man euch sagen kann, ist, in den Intervallen, es gibt gewisse Intervalle, da gibt es große und kleine. Da gibt es, sag ich mal, zwei Alterationen, groß und klein. Das ist dann zum Beispiel die Sekunde. Es ist die Terz, erstmal konservativ gesehen. Ich weiß, da gibt's auch, gerade bei der Sekunde gibt's auch zum Beispiel schon, gerade für uns Gitarristen, die eine oder andere Ausnahme.
Verminderte
Sechste,
Sekunde.
Septim, genau. Und dann vor allem in den Quinten und in den Quarten haben wir dann drei Alterationen. Wir haben vermindert, übermäßig und rein.
Ja.
Oder halt in einer Reihenfolge, chromatisch gesehen, wäre es zuerst kommt das Verminderte, dann das Reine und ein Step noch weiter das Übermäßige. Und das ist je nachdem, wie weit weg von den Halbtonschritten quasi die von deinem Grundton entfernt sind. Man zählt also quasi immer vom Grundton und dann sieht man, okay, die Halbtonschritte und das macht dann ein Intervall. Und bei den, jetzt zum Beispiel bei der Quinte ist das so, das, weißt du, wüsstest du das vom Kopf raus, wie viele Halbtonschritte jetzt die Quinte wäre, Fabian?
Ja, das sind zum Beispiel, da wollte ich gerade drauf sprechen. Ja. Ich bin kein großer Freund davon. Also man kann es mal grob an mit diesen Halbtonschritten, genau. Okay, eine Terz und so viele Halbtonschritte. Scheißegal, weil eine Gitarre ist ein visuelles Instrument. Ne? Ja. Das heißt, du solltest wissen, erstmal auf derselben Seite, davon bin ich ein Freund. Also zumindest jetzt nicht unbedingt die Septime oder so oder was weiß ich, sondern dass man erstmal anfängt, okay, Sekunde ist ein Ganztonschritt, ne? Und dann haben wir die kleine Terz und so weiter und so fort. Und dann halt zur benachbarten Seite erstmal. Das ist der erste Step. So würde ich es erstmal beibringen. Ne?
Genau, also das sind schon diese zwei Dinge, die dann sehr interessant sind, auch wie man das Theorie anwendet, weil da ist dann auf der Gitarre, finde ich, eben die visuelle Problematik, die ein anderes Instrument wie ein Klavier halt eben nicht hat. Ein Klavier geht nur in eine horizontale Richtung und geht nicht in eine vertikale Richtung oder eine diagonale Richtung. Unser Instrument ist quasi dreidimensional, wenn man das so sehen möchte. Und wir können Intervalle in einer horizontalen Richtung sehen, was du jetzt gerade schon gesagt hast. Zum Beispiel Leerseite auf siebter Bund ist eine Quinte. Anhand dessen kann man auch immer ganz gut, finde ich, dann diese Halbtonschritte sehen. Sieben Halbtonschritte ist eine Quinte. Leerseite auf siebter Bund ist eine Quinte.
Cool, ja, stimmt. Macht Sinn.
Man kann es vertikal sehen, also jetzt zum Beispiel Leerseite auf Leerseite nächste Seite ist eine Quarte oder Leerseite auf zweiter Bund nächste Seite ist dann die Quinte. Das ist vertikale Sicht und man kann es halt auch noch diagonal sehen, quasi wenn man das nach links weg, sag ich mal, betrachtet. Jetzt mal angenommen, zum Beispiel Wir gehen wir mal in den siebten Bund auf der E-Seite, wo das H ist. Sagen wir mal, das ist unser Grundton, das H. Dann ist die Quinte, könnte man jetzt sieben Bünde weiter auf derselben Seite gehen. Da ist die Quinte. Die Quinte wäre aber auch wie der Power Chord, zwei Bünde weiter, eine Seite höher. Also quasi der neunte Bund. Die Quinte wäre aber auch drei Bünde zurück, zwei Seiten höher. Vierter Bund auf der D-Seite. Ist auch die Quinte vom H. So, und das meine ich mit diagonal, dass man das halt eben ganz viele, es ist derselbe Ton. Und wir haben aber drei verschiedene Art und Weisen, wie wir diesen Ton halt eben als Intervall greifen können. Und da ist das, wo die Gitarre ein leicht nerviges Instrument ist.
Und ich finde auch da, gerade am Anfang, wenn man sich damit neu auseinandersetzt, Finger weg, erstmal wirklich absolut basic lernen und dann expandieren. Weil sonst ist Overload. Ne? Die meisten schalten
dann ab. Was wäre für dich schon die Expansion? Also was sind für dich da die Basics?
Ja, ich bin ja ein großer Freund vom Cage-System. Das heißt, ich würde dann in einer Position bleiben, zum Beispiel in der A-Position, und würde das da erstmal abgreifen, in dem Bereich. Da wirklich die Optionen durch. Und von den Intervallen, von der Quinte her, würde ich wirklich sagen, wir sind jetzt beim C, wir brauchen unser G. Dann würde ich gucken, okay, wo ist das nächstgelegene G? Ne? Das heißt, auf der D-Seite über dem C, genau. Erstmal nur über dem C und wirklich erstmal nur in einer Oktave. Und so, wenn das sitzt und da sind keine Probleme mehr, dann kann man weiterschauen. Weil ich bin, ich mache auch die Erfahrung selber, je kleiner die Information, desto schneller ist sie drin und expandieren kannst du immer.
Da ist jetzt mal eine Frage, hatten wir schon mal eine Folge über das Cage-System gemacht?
Das weiß
ich gar nicht. Weil wenn nicht,
dann sollten wir das unbedingt machen.
Auf alle Fälle mal machen, weil das Cage-System ist auch ein System, das habe ich zum Beispiel nie so schulbuchmäßig unter Cage gelernt. Das habe ich ein bisschen selber anders mir autodidaktisch beigebracht und seitdem halt nie so richtig mit dem Bewusstsein, sag ich mal, verwendet, wie du es verwendest, Fabian.
Ja, ich würde mich das auch mal damals interessieren. Martin Miller hat mich nachts geweckt und geschlagen, wenn ich es falsch aufgesagt habe. Nein, Quatsch. Aber der hat mir das gut, eingetrichtert. Und ich bin auch riesen
Fan. Deswegen lass uns doch mal auf alle Fälle eine Folge über das Cage-System machen, wo du mir und Robin das Cage-System auch nochmal erklärst.
Sehr gut.
Ja, das machen wir. Das wäre auf alle Fälle nochmal eine interessante Folge. Weil ich glaube, wir hatten zwar schon mal oder öfters mal über Griffbrettorientierung gesprochen, und da haben wir auch den Konsens, lernt halt alles. Also dieses, es gibt kein besser oder schlechter. Three Note String hat seinen eigenen Bereich, Cage hat seinen anderen Bereich.
Ich bin auch der Meinung, man sollte beides gemacht haben. Unbedingt. Ja, also je mehr Systeme du kennst, desto besser. Es kann nie schaden. Es gibt nicht das Ultimative. Es gibt es einfach nicht.
Aber Three Note String ist halt sehr selbsterklärend, währenddessen Cage halt eben ein bisschen komplexer ist. Deswegen lass uns da auf alle Fälle mal über das Cage reden irgendwann. Finde ich gut. Fände ich sehr cool irgendwie.
Das machen wir auf jeden Fall.
Genau. Ist notiert, kommt demnächst.
Genau.
Sehr gut.
Wie machst du es denn, wenn du...
Ja, Intervalle, wie gesagt, das finde ich halt, ist halt das Trickige. Ich versuche halt relativ schnell eben dieses Phänomen klar zu machen, zum einen klanglich, so was ist eigentlich der Unterschied zwischen der kleinen und der großen Sechste klanglich, dass man das einfach hört.
Das ist gut.
Aber halt eben auch versteht, was ist der Unterschied zwischen der kleinen und der großen Sechste halt eben auf dem Blatt Papier. Und ich finde, gerade wenn man es ein bisschen mehr auf dem Blatt Papier und weg vom Instrument macht, da wird das halt, setzt du dich halt dann viel mit den Tabellen auseinander und diesen Halbtonschritten. Wie gesagt, ich bin auch mehr der Fan eigentlich vom Visualisieren auf dem Griffbrett. Aber manchmal, das ist in der Theorie halt eher, dass man da, oder halt ist auch Knowledge was gut, was man gebrauchen könnte. Manchmal sind halt diese Halbtonschritte. Aber wie gesagt, dass man halt, aus meiner Erfahrung habe ich das herausgemerkt, dass dort die meisten Fallhürden auch sind, wenn man halt eben in diese erweiterten Intervalle reingeht, in die man definitiv reingehen sollte, oder die, ich finde, man sollte die definitiv gemacht haben, bevor man in die Kirchentonleitern geht,
bevor man in die Modes geht. Ganz
das wichtig. Ist nämlich, finde ich, das Wichtige, dass du weißt, was eine übermäßige Quarte ist, bevor du in die Kirchentonleitern gehst, und dass du weißt, wo der Unterschied zwischen der übermäßigen Quarte und der verminderten Quinte ist. So. Das ist zum Beispiel, lass uns das mal ganz beispielhaft machen. Die übermäßige Quarte und die verminderte Quinte vom E sind beide auf dem sechsten Bund. Das heißt, es sind beide sechs Halbtonschritte vom E entfernt. Aber heißen anders, haben einen anderen Namen und haben eine andere Funktion. Und die kommt halt, welche Funktion, welches Intervall jetzt das ist, was wir brauchen, hängt halt wieder damit zusammen, in welcher Tonleiter wir sind, weil das ist der Zirkelschluss dann wieder zurück auf, okay, alle Buchstaben müssen einmal vorgekommen sein, es darf kein Buchstabe doppelt sein, kein Buchstabe übersprungen werden. Das hängt dann wieder damit zusammen. Aber da fängt es dann an, relativ komplex zu werden, wo wir auch merken, ja, okay, in der Stunde kann man.
Genau, nicht deswegen so bin ich halt ein riesen Freund davon, auch echt erstmal bei C-Dur zu bleiben, um wirklich, dass wirklich diese Lücken geschlossen, dass es da keine Lücken gibt, dass man wirklich weiß, okay, genau, was ist jetzt die Septime von C oder was ist jetzt die Quinte von C, dass man das wirklich weiß. Und vor allen Dingen auch, wie bildet man Akkorde, was ist in einem Dur-Akkord drin, was ist in einem Moll-Akkord, bevor man überhaupt diese ganzen anderen Sachen macht. Also ist zumindest meine Ansicht. Kann ja auch sein, dass es falsch ist. Wer weiß, keine Ahnung.
Ja, es ist, das ist ein
Quinte ganz sind fünf Halbtöne, richtig?
Nee, Quinte sind sieben Halbtönschritte.
Das sind dann sieben Halbtönschritte.
Genau. Da muss man nämlich auch unterscheiden.
Immer plus zwei mit dem eigenen Ton mitgezählt.
Okay, okay.
Interessant. Habe ich jetzt gerade so mehr ausgedacht. Kann das sein? Oder ist das Bullshit?
Ja,
gar nicht ganz. Nee, stimmt.
Bei Quarte geht es dann zum Beispiel nicht auf.
Ja, ja.
Nicht ganz auf. Nee, geht nicht ganz auf, schade. Die Formel. Kannst du nicht überall anwenden. Nee. Also deswegen, das ist, finde ich, dann auch wichtig. Deswegen, man muss unterscheiden in chromatischen Intervallen und in diatonischen Intervallen. Und was ich immer erstmal nämlich beibringe, sind, ich gehe noch einen Step zurück wie du, Fabian, sind wirklich erstmal die diatonischen Intervalle. Dass die Leute
das mache ich auch, okay, diatonische Intervalle.
Ja, aber dass die Leute checken, genau, was ist eine Quinte, was ist eine Septim? Und da ist es erstmal nicht wichtig, ob groß oder kleine Septim, sondern erstmal, dass sie wissen, es ist eine Septim.
Okay.
Es ist der siebte Ton, von der Ton, jetzt erstmal von der Tonleiter aus gesehen. Weil die diatonischen Intervalle sind ja eben bezogen eben auf die Tonleitern. Die Septim vom C ist quasi auch der siebte Ton in der Tonleiter. Die Quinte ist auch der fünfte Ton in der Tonleiter. Daher kommt ja auch der Name Quinte, Terz.
Deswegen hatte ich das gerade so abgeleitet, was natürlich nicht ganz
korrekt war. Ansonsten hast du diesen Fehler, das, was Robin gerade demonstrativ perfekt gezeigt hat, dass man denkt, Quinte sind auch fünf Halbtonschritte.
Ach so, ja, okay.
Quinte ist der fünfte Ton in einer Tonleiter. Die Halbtonschritte, das sind dann die chromatischen Intervalle. Und das ist nochmal eine andere Art und Weise, das zu beziffern und ein System oder zu systematisieren. Aber
die sind dann je nach Tonleiter auch wieder unterschiedlich, die Abstände dann, ne?
Je nach Tonleiter.
Je nachdem, wo ich jetzt ansetze. Ne?
Je nach Tonleiterart. Jetzt bei in C-Dur, in G-Dur, in B-Dur haben wir immer dieselbe Septim. Die ändert sich nicht. Aber natürlich haben wir eine andere Septim in C-Dur als jetzt in C-Moll. In C-Moll haben wir eine andere Septim, weil dort sich wieder auch die Halbtonschritte
verschieben. Weil die verschoben sind. Okay.
Genau. Aber ansonsten ist in der Dur-Tonleiter die Septim immer dieselbe Art der Septim. So, sag ich mal. Und das ist in dem Fall die große Septim, Und dann von dort aus eben auf das Chromatische reingehen, dass man dann die nächste Unterscheidung hat zwischen eben großer und kleiner Septim. Wo ist da eigentlich der Unterschied? Kleine, große Sechste. So. Aber das ist ein interessanter Punkt, dass du genau erstmal bei der C-Dur-Tonleiter bleibst und von dort aus dann auch in dem Step auf die Akkorde eingeht. Ich glaube, so habe ich es früher auch mehr gemacht. Ich glaube, in der Schule bin ich dann auch auf die Akkorde danach eingegangen. Ich muss mich gerade selber erinnern daran, was ich als nächstes auch gemacht habe. Aber
wann hast du damit angefangen? War das relativ früh oder tatsächlich zur Schulzeit schon oder tatsächlich erst so, als du richtig angefangen hast?
Musiktheorie lernen oder Musiktheorie unterrichten?
Nee.
Lernen. Das habe ich in der Schule schon, aber da erinnere ich mich auch zurück, haben mich Intervalle sehr verwirrt. Mich haben auch am Anfang Intervalle immer hardcore verwirrt. Ich habe zum Beispiel, was hatte ich für Probleme früher mit der großen und der kleinen Septim? Weil das Problem, das Trickige an der großen und kleinen Septim ist nämlich auch das Optisch.
Ja.
Man tut das dann ganz gerne ableiten von der Oktave und dann verschiebt man das ganz gerne, weil die große Septim ist von der Oktave nur einen Halbtonschritt entfernt. Die kleine Septim ist von der Oktave einen Ganztonschritt entfernt. Das heißt, die kleine Septim ist eigentlich weiter weg von der Oktave als die große. Und das hat mich früher, das habe ich so gerne umgedreht, weil ich dann halt immer von der Oktave aus gedacht habe, was ist denn die große?
Die muss
weiter weg sein. War so eine Falle, in die ich damals reingetappt bin, dass ich dann halt dadurch halt immer große und kleine Septim zum Beispiel verwechselt habe.
Wie sieht denn das denn in der Praxis aus? Also, wann bringt es mir etwas über diese Intervalle zu wissen?
Das bringt ja so viel.
So früh wie möglich.
Wenn man sich unterhält oder
also Intervalle erklärt alles. Intervalle ist
demystifiziert jedes schöne Element der Musik.
Intervalle sind die Atome der Musik und der Musikindustrie, der Musiktheorie, wollte ich sagen. Das sind die Lego-Bausteine. Wenn du die Intervalle verstanden hast, kannst du aus dem Piratenschiff den Millennium Falcon bauen. Weil du dir weißt, wie du die Bausteine auseinanderbaust und irgendwie anders zusammensetzt. Aber die Intervalle, das ist unser unser größter Nenner. Natürlich, das sind die Atome. Wie gesagt, es gibt auch noch was Kleineres als die Atome, aber die sind halt nicht so wichtig. So, würde ich jetzt was sagen. du solltest erst die Atome verstehen, bevor du Quarz und Quarks und keine Ahnung was verstehst. Aber genau, das sind die Atombausteine der Musiktheorie. Deswegen, die sind wichtig, um alles zu verstehen.
Absolut. Allein also, schon, wenn du jetzt irgendwie, sag ich mal, du hast jetzt irgendeinen Lick oder so, da findest irgendwie eine Melodie ganz toll und wunderst dich, warum klingt die denn jetzt so gut? Und wenn du Intervalle verstehst, weißt du, wie du das in jede Tonart übertragen kannst, wie du da die Stimmung verändern kannst und wo du es überall benutzen kannst.
Genau. Ja, also, genau sowas interessiert mich.
Und das, also Intervalle. Das finde ich ja auch so interessant dann bei zum Beispiel den Kirchentonleitern, weil die Kirchentonleitern oder die Modi, die zeigen demonstrativ perfekt, wie viel Auswirkung es haben kann, wenn du nur ein Intervall innerhalb von der Tonleiter veränderst. Wie krass das einen Klang verändert, wenn du aus der Sekunde in der Molltonleiter die kleine Sekunde machst. Wie krass das den Klang verändert, wenn du aus der Quarte in der Durtonleiter von der reinen Quarte zu einer übermäßigen, also einen Halbton höher machst. Was das für eine Klangveränderung geben kann. Und mit, wenn man die Intervalle verstanden hat, dann kann man auch schön experimentieren. Dann kann man schön sagen, ey, wie klingt's eigentlich, wenn ich jetzt die Durtonleiter nehme und jetzt aus der ganz normalen Durtonleiter die Sekunde einen Ganzton, einen Halbton tiefer spiele, also die kleine Sekunde, aber der Rest ist eine Durtonleiter. Wie klingt das denn? Oh, das klingt so und so und so. Okay, klingt also scheiße. Weiter. Drei Halbtonschritte hintereinander. Ey, ist wenig zu gebrauchen.
Nee, aber ich manchmal ist es ja so, also bei einigen Soli, die man so hört, dass so ein Lauf gespielt wird. Sorry. Und dann wird dieser Lauf nochmal ein bisschen anders gespielt. Und das wird das wahrscheinlich sein mit den Intervallen. Und dann geht im Prinzip diese Stimmung auf in dem Moment. Ich glaube, das ist genau der Part, wo man dann einfach eigentlich einen Halbton irgendwo verändert. Und dann klingt das komplett anders.
Ja, und vor allen Dingen auch, das Gute ist, wenn du dann über Akkordwechsel spielst, ich meine, vielleicht kennst du das, du spielst dann über irgendwie zwei unterschiedliche Akkorde und merkst, okay, bei A klingt das jetzt super und bei G klingt das auf einmal irgendwie kacke. Aber wenn du das gekonnt, wenn du weißt, auf welchem Intervall du landen kannst oder auf welchen Intervallen, um eine bestimmte Farbe zu erzeugen, eröffnet dir das völlig neue Welten, gerade wenn es um die Melodik geht.
Super spannend, perfektes Beispiel, genau. Nimm keine Ahnung was, du spielst C und E über ein A-Moll-Akkord, ist Terz und Quinte, klingt super. Ja. Spielst es über G-Dur-Akkord, ist Quarte und Sechste, klingt auf einmal nicht mehr gut.
So sieht's also, nämlich aus.
Klingt schon, aber klingt anders. Ja. Und das Ding ist halt, genau, das fand ich sehr schön, was du gerade gesagt hast, Fabian, es demystifiziert einiges. Weil eben das so auch von der Terminologie, die wir dann haben, man geht halt weg und sagt dann halt, ja, ach, da verändert sich irgendwie was. Und
das ist voll und mit ist Gefühl so, gewesen.
Ja. Nee, der Gary Moore, wenn der da sein 17.050 spielt.
17.20.
zwischen mir Fabian. Aber wie gesagt, es ist so von diesem, man tappt im Nebel, in dieser Unwissenheit, wo auch dann alles so mystisch erscheint. Das bringt Klarheit. Es bringt Klarheit ins System. So. Und das ist halt das Geile. Du lernst die Welt. Du hörst auf, an Götter zu glauben, sondern verstehst, oh, das Ding, was jeden Morgen aufgeht, ist kein Sonnengott Ra, sondern ist halt eine Sonne.
Also, es ist so nicht ist mehr Gott, sondern es ist die Wissenschaft.
Ja, genau. Du gehst aus der Religion in die Wissenschaft.
Genau.
Durch Musiktheorie. Und demystifizieren in der Musik ist was ganz Wunderbares und was ganz Furchtbares.
Ja, das geht mir auch gerade so durch den Kopf.
Wohl und übel.
Ja, weil dir fällt auf, es ist doch alles irgendwie einfacher, als man denkt, so oft. Halt. Das ging bei mir so im Jazz, als ich dann Jazz irgendwann gecheckt habe, auch so, ey, so viel Krasses machen die da gar nicht eigentlich. Das ist alles einfacher, als man denkt, wenn man das mal gecheckt hat. Aber das ist ja auch schön wiederum, so zu wissen.
Ja, verrückt eigentlich, weil du kannst das gezielt einsetzen, wenn Nichtwissende das hören. Also Menschen, die vielleicht gar keine Musik machen.
Genau.
Die nehmen das eher emotional wahr. Ne?
Du machst, das ist dein Werkzeug. Nimm mal Filmkomponisten zum Beispiel. Ne? Ich meine, warum klingen die, wenn du jetzt einen sphärischen Film hast, warum benutzen die bestimmte Elemente der Musik, um diese Sound zu erzeugen? Die wissen halt, wie man es macht oder man weiß halt, wie das funktioniert.
Genau.
Das war nicht es so, halt, der hat es gefühlt, das genau so muss es sein, sondern der weiß genau, hier brauche ich die übermäßige Quarte vielleicht.
Aber vielleicht ist derjenige, der keine Ahnung davon hat und so eine Musik macht, jemand, der es tatsächlich fühlt.
Boah, naja, Moment.
Man selber fühlt es ja auch.
Oder damit Damit, ja. Aber damit behauptest du ja, dass man es nicht mehr fühlen würde, nein, wenn man es verstanden hat, was man eben nicht tut. Und das, nee, doch, Moment, Robin, das hast du gerade damit behauptet. Ja, da will ich ganz gerne mit reingehen, weil klar, du kannst jetzt auch mal ruhig Teufelsadvokat spielen, aber das ist so ein Argument, was oft kommt, wenn es um Musiktheorie geht, dass es dann die Emotionalität verliert. Und das ist halt ja. Bullshit. Das ist eine andere Ebene. Du verstehst halt, was du da tust. Und ja, es wird demystifiziert, aber du weißt halt viel klarer und viel einfacher damit, wie man das ansetzt, wie man das verwendet und was das ja. für einen Effekt auch auf den Zuhörer halt eben hat. So, natürlich gibt's auch die, die nicht viel Ahnung darüber haben, was sie da tun, die irgendwie dann irgendwie was schreiben, weil die halt einfach Glück haben. Bestes Beispiel ist Hans Zimmer. Okay, Hans Zimmer hat halt vor allem auch Leute, die es für ihn machen. Deswegen, ich bin kein Hans Zimmer-Fan. So, aber es gibt halt dann merkst du aber auch wieder, wenn man sich halt eben mal mit Musik, mit Filmkomposition zum Beispiel beschäftigt, merkst du halt auch wieder, oh krass, dann gibt's die, die wissen, was sie da tun und dass die noch viel krasseren Shit da rausholen als ein Hans Zimmer. Lorne Balfe, was Lorne Balfe zum Beispiel mit den letzten Mission Impossible Themen gemacht hat, ist musiktheoretisch mega, mega geil und das ist halt einfach, da wird auf das Niveau wird Hans Zimmer nicht kommen, obwohl er ein Schüler von Hans Zimmer ist. So.
Ja, ich muss ja aber, sagen, ich bin großer Fan von Olafur Arnalds. Der hat so einen ganz eigenen Stil in seiner Musik. Der macht ja auch Filmmusik und so. Mhm. Und jetzt mit diesem Hintergrund kann er nimmt halt gezielt diese Stimmung, die er haben will, wahrscheinlich durch diesen musiktheoretischen Hintergrund klar, kann er das ganz gezielt aufbauen. Ja.
Also
ja, das ist super. Bewusst oder unbewusst spielt ja erstmal keine Rolle. Es hilft dir dann.
Genau. Und beziehungsweise ist, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass, vielleicht wird er nicht hingehen und zuerst sagen, hier brauche ich aber was mit einer kleinen Sekunde. Ja, hier brauche ich was mit der großen Sechste. Nee, er wird natürlich das auch erstmal sehr intuitiv machen. So machen wir es ja alle auch.
Klar.
Der Schritt danach ist dann das Wichtige, wo Theorie eine wichtige Richtung spielt. Nämlich, dass man dann weiß, hier habe ich die große Sechste gehabt. Das heißt, wenn ich das jetzt harmonisieren möchte, passt am besten der und der Akkord. Und ich weiß sofort, welcher Akkord passt. Muss nicht stundenlang rumsuchen, bis ich irgendwie ihn auch gefunden habe. Das und stimmt. Klar, kann natürlich beim stundenlang rumsuchen auch rein zufällig irgendwann irgendein Akkord kommen, der super, super geil ist. Aber so kannst du auch einen Affen eine Schreibmaschine hinstellen und sagen, ja, die werden drauf tippen und irgendwann werden sie auch ein richtiges Wort tippen.
Irgendwann kommt mal ein Wort bei.
Halt ich denke gerade an meine schöne Akkordfolge, die ich dir letztens geschickt habe.
Ja, und die war auch cool. Ja. So, aber genau, aber da bist du ja zum Beispiel genau zu dieser Problematik gekommen. Du hast mir eine Akkordfolge geschickt und du hast gemeint, du kommst nicht weiter, weil du nicht weißt, was das ist.
Genau.
So, weil du und da mehr in der Tonleiter gedacht hast. Und dann habe ich dir gesagt, ey, es ist der Akkord und es ist der Akkord. Die stehen im Zusammenhang, das sind aus unterschiedlichen Tonleitern und so weiter und so fort. Und dann weiß man auch, okay, wie kann ich jetzt damit weitermachen? Wie kann ich jetzt eine Melodie drüber spielen? Natürlich hättest du, wie gesagt, stundenlang auch suchen können, bis du die richtige Melodie gefunden hast oder versuchen zu singen oder dir auch da intuitiv was reinzuholen. Aber wie gesagt, das kann gut gehen, aber es wird in den meisten Fällen dir deutlich helfen, wenn du halt die Theorie hast.
Spart Zeit.
Sagt, okay. Ja.
Und vor allen Dingen kannst du deinen Horizont, also nicht kann, es wird deinen Horizont definitiv erweitern und vor allem dein Ohr schulen.
Ja.
Und in dem Fall war es ja andersrum, dass ich mein Ohr, also das, was ich im Kopf hatte, umgesetzt habe und einfach dachte, oh, jetzt müsste ich diese Töne spielen. Aber ich weiß natürlich nicht, was ich da tue. Ja. Wenn ich das jetzt aber gezielt von vornherein könnte, ohne dass ich mein Gehirn anstrengen könnte, würde ich halt direkt sagen, ich teste mal das und das aus. Vielleicht klingt das ja entsprechend gut und geht so und so auf, ne?
Ja. Aber das ist zum Beispiel, cool. Das geht ja auch nicht verloren. Also ich habe ja dennoch auch, ich habe jetzt zum Beispiel auch was im Kopf und tu das, oder Fabian ja auch, und tu das aufs Instrument übertragen. Und wir wissen aber dann direkt halt, was es ist. Es ist ja nicht so, dass die Musiktheorie uns diktiert,
in welche Richtung die Musik kann ich gehen. Im Idealfall wissen wir das nicht immer. Genau. Dauert manchmal auch schon ganz schön lange.
Paul Gilbert hat das relativ spät gemacht mit der Harmonielehre, sich da richtig mit auseinandergesetzt, irgendwie erst mit Get Out of My Yard und so, um bestimmte Stimmung zu erzeugen. Also müsst ihr mal drauf achten, die Songs ab Get Out of My Yard sind halt ein bisschen anders als alles, was davor gekommen ist. Ja. Vorher war das eher so eine Art Punk-Metal.
Ja.
Und ab dem Zeitpunkt passiert da was. Das ist tatsächlich ein Umschwung bei ihm.
Ja, und
da hat der Harmonielehre sich vertieft. Ne?
weiß es nicht, weil ich kenne den Switch von davor, was ich glaube entweder ja Burning Organ oder wie die hieß war, zu Get Out of My Yard. Das ist deutlich Unterschied, weil der Get Out of My Yard war ja auch die erste, wo er rein instrumental war und nicht gesungen hatte.
Geiles Album,
leider.
Aber du hörst in der Super Heroes von Racer X auch, finde ich, dieselben Elemente. Mhm. Deswegen weiß ich, die kam auch vier Jahre vorher. Ja. So, und generell in Racer X.
Vielleicht hat das da unbewusster das ja benutzt. Ne, und hat jetzt,
oder vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene, aber ich denke, Paul vertieft Gilbert
so, ne?
vertieft auf einer anderen Ebene. Ich meine, es gibt ja auch noch dann die Ebene des Arrangements, solche Sachen wie Kontrapunkt, klassische Arrangements und Kompositionslehre, dass es da vertieft hat. Aber ich glaube, zu Get Out of My Yard wusste Paul Gilbert schon, was eine kleine...
Das auf jeden Fall. Ne? Aber ich glaube, er hat sich halt mit Emotionen noch mal ein bisschen tiefer auseinandergesetzt, was er erzeugen will oder so.
Okay.
Also das auf jeden Fall. Also da hatte ich zumindest gehört. Also das war die Aussage in irgendeinem Interview.
Finde ich aber spannend
in Bezug halt auf das mit den Intervallen und dem, was ihr so erzählt habt, dass man das halt wirklich sehr mathematisch erklären kann oder ersetzen kann.
Und genau, das ist ein wichtiger Punkt. Man kann hinterher auch, und das ist halt das Schöne, dass du deine Lieblingssachen oder Lieblingsstücke halt super gut analysieren kannst und du kannst dann auch, sagen wir, du hast dann vielleicht den Wunsch oder den Auftrag sogar, ey, spiel doch mal was wie, keine Ahnung, komponier irgendwie was in die Richtung von dem und dem Song. So, und wenn du sowas nicht verstehst, theoretisch, wirst du da ganz schwer zu kämpfen haben. Ne? Wenn du aber genau weißt, okay, was passiert da musikalisch, auch intervalltechnisch oder tonmaterialtechnisch, hast du da sehr viele Optionen und kannst halt in the style of oder wie auch immer arrangieren.
Genau, das ist das Ding. Vor allem wenn du außerhalb von deiner Musikrichtung, wo du normalerweise herkommst, arbeiten möchtest. So, weil, klar, intuitiv, wenn jetzt, keine Ahnung, du 15 Jahre Metal-Gitarrist warst und keine Ahnung von Musiktheorie hast und jemand sagt, schreib mir einen Metal-Song, dann wirst du wahrscheinlich einen Metal-Song schreiben können, weil du es einfach so im Ohr hast und auch schon den Finger, was du hast. Aber wenn jetzt jemand hingeht und sagt, schreib mir einen Country-Song, dann würdest du da stehen. Und ich würde wissen, ein Country-Song, wir nehmen hier vor allem Septim-Akkorde, Dominant-Akkorde, den bestimmten Rhythmus, in der Melodie schön auf große Sechste und so drauf gehen. Man kennt die Klischees, die dann eine Musik ausmacht, Musikrichtung ausmacht, die man dann bedienen kann.
So. Gibt's da eigentlich Dinge nachzulesen, wo man halt sagen kann, die und die Art der Musik
ist auch ein guter Punkt.
So geschrieben oder so, das würde mich interessieren, ne?
Ob's da,
also die meisten, darf ich was dazu sagen?
Ja, ja.
Meine Erfahrung ist, wenn man Theorie lernen möchte, bitte, bitte, bitte sucht einen Lehrer. Weil es gibt so viele geile Bücher. Nee, ist wirklich so. Es gibt so viele gute Bücher, aber das ist ultra trocken. Also empfinde ich zumindest. Ich hätte keinen Bock, mich mit einem Buch hinzusetzen und Theorie alleine zu lernen, wenn ich das noch nie gemacht hätte.
Ja. Auf alle Fälle.
Ich versuch's also, mal.
Es gibt bessere und schlechtere. Wie gesagt, das vom Abi von Reininghausen, das ist
okay, sehr zugänglich,
aber das ist halt auch
ein bisschen
Grad so. Das geht ja auch dann, oder es macht halt Sinn, auch einen Lehrer zu haben, wo man halt eben, so wie bei allem anderen halt auch, einfach mal nachfragen kann. Hey, ich habe das und das noch nicht ganz verstanden. Können wir das nochmal ein bisschen durchgehen? Oder die und die Geschichte. Wir hatten ja auch alle Lehrer, von denen wir das gelernt hatten. So. Und ab einem gewissen Punkt, wo du einen gewissen Basic-Level an Wissen hast, dann kannst du auch ohne Lehrer arbeiten, weil dann sind Dinge auch selbsterklärend. Dann kannst du dir auch das große Jazz-Harmonie-Lehrebuch vom Frank Zicora nehmen, was seine 400 Seiten dick ist.
Tatsache.
Und kannst dann da irgendwie drin rumlesen und so. Aber vor allem, ich finde, die meisten Theoriebücher, es gibt ganz viele, die fangen echt nicht geil an, weil die fangen halt wirklich an mit, was ist ein Ton? Ein Ton ist eine Sinuskurve
auf
in einem
so
bestimmten Blabla. Das ist interessant. Ich finde auch letztens, ich habe letztens ein Video gesehen, wo erklärt worden ist, dass eigentlich Rhythmus und Ton dasselbe ist. Dass eigentlich ein Ton nur ein Puls ist, der in einer gewissen Geschwindigkeit halt gespielt wird und dann die Frequenz erscheint, die ihr den Ton ergibt. So, das ist spannend und interessant. Aber das hilft dir jetzt erstmal nicht, wenn du in die Musiktheorie reinkommst.
Vor allem ist das zu deep, je nachdem. Also wenn du
das ist eher Physik.
Ja, und das ist halt wirklich wie, wenn du irgendwie, keine Ahnung, aus dem Chemieunterricht sitzt und eigentlich nur wissen willst, was Wasserstoff ist und anfängst mit ein Higgs-Boson ist ein Quarks in bla bla bla, keine Ahnung. Ich hoffe, das hat jetzt mein Bruder nicht, der einen Doktortitel in Physik und ein Elementarteilchen hat, dass ich mein Bullshit, aber ja, so ist es quasi, wenn man das auf Musiktheorie bezieht. So, nee, ich will wissen, was ein Wasserstoffatom ist, und dann ja, fängt man da nicht ganz so tief an.
H2O halt, ne?
Und irgendwas wollte ich gerade auch noch sagen, aber jetzt habe ich es vergessen. Aber wir reden halt auch echt schon wieder schön viel. Aber ist gut, weil ja, das ist auch wie gesagt ein wichtiges Thema. Wie gesagt, so die nächsten Steps, die so kommen würden, dann, wenn man halt ein bisschen die Tonleiter gecheckt hat und die Basic-Intervalle gecheckt hat, sind, wie Fabian schon richtig gesagt hat, sind Akkorde. Was ist der Unterschied zwischen Dur- und Moll-Akkord? Wie sind die aufgebaut? Stufen? Wäre dann auch wahrscheinlich der
nächste Step, ne?
Fabian nickt. Kadenzen. Was ist eigentlich eine Dominante? Da habe ich letztens... Ey, Fabian, da müssen wir mal kurz drüber reden. Lass uns mal kurz abnörden. Die Leute werden es vielleicht nicht verstehen, außer die, die vielleicht nicht Ahnung haben. Aber
ich verstehe es ja auch nicht.
Ich hab letztens eine super interessante Theorie von unserem Freund Florian mitbekommen über den Punkt der Dominanten.
Okay.
Das will ich jetzt noch mal kurz machen.
Okay.
So ein Club, ne?
Der Club der Dominanten, krass. Genau.
Das ist so eine Frau, die immer abends kommt.
Ja, genau.
nee, das die Dominante, weil man denkt, wenn du jetzt an Dominanten denkst, in einem Chord, mit welcher Stufe denkst du dann erst?
Der fünfte natürlich.
Genau, aber das kann auch eine andere Stufe sein. Weil, das fand ich eine interessante These. Er gesagt hat, die Dominante ist der Akkord, der zurück auf die Eins führt. Und das ist nicht in jeder Tonleiter die fünfte, vor allem in jedem Modus, in der Küchentonleiter die fünfte Stufe. Mhm. Weil zum Beispiel in Phrygig ist die Dominante, die wieder zu Eins zurückführt, die zweite Stufe. Die B-zweite Stufe.
Stimmt.
Dass die Dominante, dass der Term Dominante nicht abhängig davon ist, dass es immer auf der fünften Stufe und immer der Septimakkord ist, sondern dass man unter Dominante im Großen und Ganzen einen Akkord versteht, der wieder zu Eins zurückführt und deswegen auch in anderen Kirchentonleitern auf anderen Stufen setzen kann. Wie halt eben zum Beispiel in Phrygig auf der zweiten Stufe, weil die zwei halt eher nach zu Eins zurückführt, als in dem Fall die fünf zum Beispiel. Oder in Lüdig dann zum Beispiel auch die zweite Stufe, genau, weil man hat ja zum Beispiel F-Lüdig, G-Lüdig, so in Dorig die vierte Stufe, dass das eher die Akkorde sind, die wieder zu eins zurückführen wollen, die diese, da geht es viel um Anziehungskraft, Gravitation auf einen bestimmten Akkord. Das fand ich super spannend. Und dann ist mir aber eingefallen, das ist eine Theorie, die gibt es schon länger. Ich habe nämlich mal angefangen, sehr schwer zu lesen, von Arnold Schönberg das Harmonielehrebuch.
Oh yeah.
Der hat Anfang des 20. Jahrhunderts. Ey, warte.
Schick mir mal den Link. Sekunde. Ja,
gib mir eine Sekunde. Ich muss euch da was. Warte. Ich bin gleich wieder da.
Der Robin muss auf Klo. Ich auch.
Das auch.
Aber was hast du denn für Lektüre da? Also das von Abi
ich
hast du da?
Ich habe jetzt erstmal das vom Abi genommen, weil ich glaube, dass das
ist ein super Einstieg.
Erstmal zugänglich ist und ich jetzt natürlich jetzt keinen festen Lehrer habe. Und wenn ich damit nicht weiterkomme, habe ich ja hier eine
sehr Sinn.
Erfahrene Person hier
sitzen. Das macht durchaus Sinn, durchaus Sinn, das zu lesen.
Ja, gerade auch, um vielleicht, so ein bisschen vielleicht komme ich tatsächlich auch mal auf dich zu.
Ja, gerne, mach das, sehr gerne, ja? Sehr gerne. Genau.
Also, oder auch andere, die vielleicht da auch was lernen wollen. Das wäre ja auch mal was.
Absolut, ja, ja. Ja. Bieten ja auch so ein paar Kurse an. Da ist das auch unter anderem.
Och, Manu.
Sehr gut. Da kommt er wieder.
Ich find's auf die Schnelle nicht. Da liegt's.
Da ist es. Das gibt's doch nicht. Ich werde bekloppt.
Es liegt ja.
Er ist schon wieder verschwunden. Also, liebe Zuhörer. Jetzt kommt.
Schick mir mal den Link.
Das ist ein dickes Buch.
Okay.
Alter, und ich muss euch
das
mal.
Ich lese in die Shownotes.
Ich lese euch einfach mal nur einen Absatz und dann merkt ihr mal, was das hier für ein Buch ist. Warte mal. Ich habe jetzt random einfach eine Seite aufgeschrieben. Ja. Die Addition der Obertöne ergibt der sieben Töne unserer Skala. Wenn man das erklärt, warum es fraglich sein könnte, ob die Terz Konsonanz ist und zeigt, warum in unserem Tonalphabet B und H vorkommen. Und so, das ist so schwer geschrieben. Das ist so schwer zu lesen, dieses blöde Buch.
Alter, das ist so der Stanislaw Lem der Musik anscheinend.
Was ist
also Stanislaw Lem ist ein Science-Fiction-Autor, der sehr, sehr kompliziert schreibt.
Ja. Ich muss kurz.
Gibt's also auch im Musikbereich.
Ja.
Das sind ja teilweise Sätze, die einen kompletten Absatz groß sind. Also es ist halt so, wie man halt, keine Ahnung was, Anfang 20. Jahrhundert unbedingt ein Wissenschaftsbuch schreiben musste. Es ist sehr wissenschaftlich. Aber hier drin wird um die Gravitas und die Gravitation von verschiedenen Tönen zueinander gesprochen. Das fand ich super spannend. Und das bezieht sich dann wieder auf die Dominanten, die wir gerade hatten. Krass,
schick mal den Link davon. Oder wie heißt das? Ja, oder kannst du später.
Es heißt einfach Arnold Schönberg Harmonielehre.
Genau.
Einfach Harmonielehre.
Damit fängt man dann an. Zum Abgewöhnen.
Ist ja, die Zufälligkeit oder Einflusslosigkeit, also keinem Wesen dieser Dinge liegendes Merkmal, sondern höchstens einer der Behandlungsweisen, so bleibt es aus dieser ersten Definition kein Argument übrig, dass die mehr als fünftönigen Zusammenklänge ausschließt, als das, dass nicht ihr Auftreten, sondern ihr Zusammensetzung zufällig ist. Punkt. Das war ein Satz.
Alter. Wow. Guck mal, der Mogli putzt sich da hinten schon.
Ich hab zwei Seiten von dem Buch gelesen und dachte mir, Schönberg, ey, ich finde dich toll, aber schläg mich am Arsch.
Es hat da schon was Poetisches auch so ein bisschen. Ja.
Okay. Krass. Leute, ich habe gleich noch Schüler. Wir müssen mal Departo machen und ich muss auch noch Videos aufnehmen. Ja. Deswegen, es war eine sehr schöne Folge. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mal wieder so ein bisschen über Theorie abzunörden. Ja. Ich hoffe, ihr seid jetzt Brainfuck. Alle. Genau, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht alle zu sehr verwirrt. Aber um das halt eben, um da nochmal zusammenzufassen, lernt die Dutton-Leiter, lernt die Intervalle, lernt die Akkorde, geht auf die Bolton-Leiter. Mit den Intervallen lernt ihr die Modes, lernt nicht Modes. Und ich muss es jetzt leider sagen, wie Peter Fischer es in seinem Buch schreibt. Nee. Da hatten wir mit Peter Fischer schon drüber gesprochen. Denkt nicht, ein bestimmter Fingersatz ist eine Kirchentonleiter. That's not true. und ja, in diesem Sinne, wir bedanken uns fürs Zuhören. Danke Fabian und Robin fürs Podcasten.
Ja, ich habe zu danken. Viel gelernt heute.
We thank you all for listening. Mach ich dann weiter.
Ja.
Und wir sehen uns, die Zuhörer sehen euch nächste Woche wieder. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder, weil für mich geht es dann auf die NAM. Juhu. Und, wir sehen uns nächste Woche noch. Wir haben ja noch eine Folge dazwischen.
Richtig. Alles bestimmt.
Komm alle zurück.
Dann sehen wir uns.
Bis dann. Ich wünsche euch viel Spaß und ciao.
Bis dann.
Tschö.
Schüsseldorf.
Winken sehen die uns ja gar nicht.
Nee, stimmt, nee.
Schade eigentlich, ne?